We're back. Was geht ab, Leute? Episode was? Was sind wir?
Episode 6.
Alter, schau's dir an, Mann. Ey, Zeit fliegt, wenn du Spaß hast, Mann. Aber herzlich willkommen zum Game Changers Podcast mit meiner Wenigkeit, Marc Nesorcha, und meinem Co-Host
Jakob Johnson in the house. Let's go.
Yes, sir. Wie immer, hey, wir haben eine coole Folge für euch vorbereitet. Natürlich passend zum aktuellen Thema. Wir wollen ein bisschen in den NFL-Draft eintauchen. Einfach um das komplette Event rum. Wer ist der Entscheidungsträger? Was geht da wirklich in dieses Event mit rein? Bisschen über unsere persönliche Erfahrung damit eintauchen. Aber ihr wisst, wie es ist. First things first, allerwichtigste. Jakob Johnson, Mann. Wie geht's dir, Bruder?
Was gibt's in meiner Welt? Ey, was gibt's in meiner Welt, Mann? Free Agent immer noch. Der Grind zieht sich so langsam. Ja, ich bin in Nashville. Ich versuche mich ein bisschen wo einzurichten jetzt hier für die Zeit. Aber es ist ja immer schwer, wenn du Free Agent bist, wenn du jetzt nicht eine komplette Homebase hast. Ich will jetzt keinen langen Mietvertrag unterschreiben, weil es kann sein, dass ich in ein paar Wochen wieder weg muss. Weißt du, ich meine, es kann sein, es geht ganz schnell, es kann sein, es dauert länger. Das heißt, es ist einfach so eine Phase gerade, wo ich einfach patient sein muss. Ja, ich glaube, Geduld ist das richtige Wort. Das nervt aber, ja. Also ich bin kein geduldiger Mensch. Ich fange Sachen lieber an, weißt du, ich meine, ich will loslegen, ich will zack, zack, zack was machen.
Ich weiß, ganz genau.
Ich muss einfach Füße stillhalten gerade.
Natürlich, ich war in denselben Schuhen, Mann, es ist nicht einfach. Aber irgendein Wort, was sagt denn dein Agenten, was sagen denn die Leute, die in deiner Ecke sind, so ey, sind da irgendwelche Daten, wo du sagst, okay, vielleicht bevor das Camp losgeht, nach dem Camp, nach Final Three Cuts, like, was ist so da, so die Timeline, was die sagen?
Ich glaube, ein Datum war sozusagen einfach der Draft, den Draft abzuwarten, was beim Draft passiert. In den Wochen nach dem Draft kommen auch immer ein paar Transaktionen. Mhm. Da sind wir jetzt gerade. Aber konkret habe ich immer noch nichts. Yeah. Ich denke, das nächste Datum ist dann eben gerade Trainingslager, Beginn, ersten paar Wochen vom Trainingslager und Preseason, wo ich mich hin ready mache. Aber ja, Mann, ich muss einfach abwarten und schauen, was passiert.
Weißt du so aus dem Kopf, wie viele Teams im Augenblick wirklich mit Fullback spielen und ob da wirklich Need ist im Augenblick?
Ich glaube, die Hälfte der Teams spielen mit Fullback.
Okay, also das sind schon
aber es ist meistens so, dass du nicht mehrere Fullbacks im Roster mitnimmst. Ja, du nimmst einen Fullback mit, hast vielleicht noch einen Tight End / Fullback, den du im Practice Squad hältst.
Genau.
Und die Teams, die eben mit Fullback spielen, die haben halt meistens schon einen Fullback. Das heißt, es bräuchte ein Team, das sich entweder irgendwie unentscheidet, das nicht zufrieden ist mit der Leistung von jemand, der sich verletzt. Und da steckst du halt nicht drin.
Ja.
Deswegen ist es, muss einfach ganz nichts machen.
Mann. Ja, es bockt nicht, aber. Wie gesagt, Alter, ich weiß, dass man. Du wirst auf jeden Fall einen Spot finden, Mann. Du musst nur geduldig sein, Bruder. Ich weiß, wie es ist. Ich weiß, es ist nicht einfach, Mann. Aber es wird kommen, Mann. Es wird kommen, ich weiß es, Mann. Aber sonst, Training läuft gut. Wir sind in Shape.
Ich bin in Shape. Ich habe hier einen Spot in Nashville gefunden jetzt, wo ich stabil trainieren kann.
Nice.
Weil das ist auch wichtig. Versuche da einfach in einem Rhythmus zu bleiben und meine Arbeit zu machen. Und genau, und dann es ist fast wie Off-Season-Training, also wie Off-Season-Workouts halt, wenn du da bei deiner Trainingsfacility bist. Aber wenn du halt Free Agent bist, dann ist es schon nochmal ein anderer Vibe, ja, weil du bist halt, es sind nicht mehr so viele Jungs da, du bist vielleicht alleine, es sind ein, zwei Jungs noch da.
Genau.
Du musst jeden Tag einfach da hingehen, dein Workout machen, irgendwie motiviert bleiben und so. Und ich glaube, ich komme jetzt langsam erst in einen Rhythmus, wo jede Woche bei mir eine normale Woche ist.
Okay.
Dass ich so viel rumgereist bin, weißt du, ich war jetzt in Deutschland, ich war hier, ich war da, es war immer irgendwie irgendwas los. Und ich glaube, ich genieße es jetzt einfach mal die nächsten Wochen ein bisschen ruhiger angehen zu lassen, einfach mal ein Workout zu machen, nach Hause gehen, Podcast etc. Nice. Und einen entspannten Rhythmus zu fahren.
Alter, also ich war Free Agent. Wie oft war ich denn Free Agent? Einmal für eine längere Zeit, ne? Alter, weißt du, was zum Schluss mir wirklich geholfen hat, wieder ein Team zu finden? Die haben, weil ich war Monate Free Agent und dann irgendwann haben die Niners sind gekommen, so gefragt, hey, bist du fit? Die haben mich nicht mal zu einem Workout eingeladen. Die haben einfach nur gefragt, so, hey, hast du irgendwelche Clips? So, was machst du in dieser Zeit? Ich habe dir ein paar Clips geschickt von mir. Workouts. Also deshalb, ey, wenn du jemanden hast, der vielleicht filmen kann oder einfach mal du ab und zu mal hier filmen. Ich habe den 3-4 Drills geschickt. So, hey, ich kann immer noch moven. Ich schau immer noch okay aus, so weißt du. Boom.
Krass.
Gesigned. Ohne einen Workout, ohne nichts.
Krass. Also, ja, ich muss mich dahinter klemmen. Hey, ist vielleicht auch mal eine Idee.
Ja, ist echt so, Mann. Ich habe gehört, da sind Jungs, weißt du, viele Jungs da, die posten ihre Workouts und Social Media und alles, dass sogar das Zeug denen so ein Workout gegeben hat oder einen Vertrag, so weißt du.
Ja, ich habe eigentlich ja genügend Workout-Content zwischen YouTube-Videos und Instagram. Achso, aber
du machst ja dann YouTube, ja.
Aber vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen was denn hinterlegen. Zumindest auf meine Story kann ich da ein bisschen mehr vielleicht noch packen.
Ja, aber man denkt es nicht, aber du weißt nicht, man, diese Scouts, die sind überall, Mann. Die haben ihre Augen, ich weiß, die haben ihre Geier, die sind, Alter, die finden, Alter. Wenn du mal arbeiten bist, dann finden die das irgendwo. Ah, cool.
Was geht bei dir ab, Mann? Was geht im Dadlife?
Das Dadlife läuft, ey. Dieses Wochenende war Prime Dadlife. Wir hatten Samstag eine Geburtstagsfeier, Kindergeburtstag von einem von Cam, das ist mein älterer, von einem von seinen Klassenkameraden, ganzen Tag gefeiert, Alter, immer auf Achse gewesen. Aber ist schön, cool. Und dann gestern hatte er Geburtstag. Und dann war nochmal komplett Chaos gestern. Also Action auf jeden Fall das ganze Wochenende hindurch. War cool, aber es ist viel los. Wir bereiten uns natürlich immer noch vor. Jetzt meine Frau ist jetzt richtig, richtig schwanger. Sie ist 39 Wochen. Also sie ist zu dem Punkt, wo sie ist bereit. So, sie hat keinen Bock mehr. So.
Okay,
irgendwann, so die letzten paar Wochen wird es schwierig. So. Also, der Körper, alles tut weh. So.
Ja, es ist Zeit.
Es ist auf jeden Fall Zeit. Aber sonst, ja, Digga, alles gut, Alter. Ich habe mir heute Morgen mal trainieren. Ich habe mir, glaube ich, das Schulterblatt gezerrt oder was. Alter, ich werde alt, Mann. Ich sag's dir.
Man wird nicht jünger.
Washed up, Alter. Ich war echt so was schon schön am Puppen gewesen, ey. Dann haben sie Trizep-Dips gemacht. Boom, ins Schulterblatt gefahren, gerade eben. Ich war mit der Maschine, ich habe meine Frau, die war mit dieser Terra-Gun hinten dran. Ich habe schon einen Foam-Roller gemacht. Ey, richtig tight, aber sonst, Digga, Leben ist gut. Leben ist gut, ich kann mich nicht beklagen, ey.
Ja, zumindest das.
Zumindest das ist richtig. Alrighty, lass einsteigen, Alter, in den NFL-Draft. Jetzt schon mittlerweile schon was 2 Wochen her. Gib doch mal deine beste deutsche Definition des NFL-Drafts.
Des NFL-Drafts auf Deutsch. Okay. Der NFL-Draft ist die Nachwuchssichtung und Auswahl von Nachwuchstalenten in der NFL und gleichzeitig ein Tool, das die NFL nutzt, um das Gleichgewicht in der Liga zu halten. Also um zu verhindern, dass sich Superteams bilden, dass es im Football sowas wie im Fußball jetzt Bayern, Dortmund und sowas gibt. Also dass es so Mannschaften gibt, die Talente komplett cornern. Um das zu verhindern, gibt es in der NFL den Draft, bei dem einfach in umgekehrter Reihenfolge die schlechteste Mannschaft zuerst anfängt, sich Nachwuchstalente auszusuchen und die dann in die Liga geholt werden.
Krass.
Das ist doch eine gute Definition,
das,
oder?
Das bringt's auf den Punkt, Mann. Das bringt's auf den Punkt. Ja, also das Ganze hat jetzt vor 2 Wochen angefangen. Und lass einfach ein bisschen einsteigen, so für die Leute, die nicht zu tief in der Materie drin sind. Was geht denn überhaupt in so einen Draft rein? Wer ist denn da der Entscheidungsträger? Und wie genau läuft das denn ab?
Genau.
Weil oftmals denkt man so als Laie oder als einfach so normaler Footballfan so, okay, der Coach wahrscheinlich, ne? Der Head Coach hat da so ein Sagen. Leute verstehen gar nicht, dass ein Head Coach da echt eigentlich der hat da eigentlich nicht viel mit, der hat wahrscheinlich seinen Input ein bisschen. Am Endeffekt, der Coach ist nicht der Chef.
Exactly. Und das ist immer das, was man vielleicht als Außenstehender gar nicht so merkt. Es ist selten die Situation, dass der Head Coach alle Entscheidungen in einer Organisation einfach treffen kann.
Ja, außer du bist Bill Belichick. Ne?
Außer du bist Bill Belichick, da bist du eben alles. Aber generell ist eine Mannschaft ja so aufgebaut, dass du den Football-Teil hast, du hast den operativen Teil und du hast die ganzen anderen Angestellten. Also du hast alle Leute, die wirklich mit dem Football zu tun haben, Spieler, Trainer, Athletic Trainer, Coaches, du hast die Leute, die schauen, dass das Business läuft, ja, die ganzen Front Office Menschen und dann alle anderen Angestellten, sagen wir mal, Grafikdesigner, Fotografen, Eventplaner etc., die auch noch in diesen Offices sind. Aber generell die Person, die Entscheidungen trifft, wer eingestellt wird, wer gefeuert wird etc., ist normalerweise der General Manager.
Ganz genau, ja.
Und der General Manager hat normalerweise auch oder sollte den besten Draht zur Ownership haben, weil du ja gelegentlich halt Owner hast, die auch noch ein bisschen mitreden möchten. Mhm. Und in der Konstellation werden dann die Draft-Entscheidungen getroffen.
Ganz genau. Ja, also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ihr müsst euch das so wie eine Pyramide vorstellen, so eine Organisation. Ganz oben auf der Spitze sitzt der Owner, dem gehört das Team. Der zahlt die Gehälter von allen anderen unten drunter. Und dann der nächste ist der General Manager. Der ist sozusagen, also wie gesagt, er ist so der Zwischenmensch zwischen den Owner und er ist so der Chef, übersieht die komplette Organisation. Weil oftmals sind die Owner nicht wirklich involviert. Die zahlen halt ihre die Gehälter, aber die lassen normalerweise den General Manager das Ding, also so ein bisschen rennen. Aber General Manager ist der Boss. Danach, wer ist denn danach? So, weil dann sind die verschiedenen.
Ja, also
einmal
für mich
natürlich der Head Coach.
Der Head Coach, dann hast du Director of Operations oder sowas normalerweise. Und
Marketing, du hast die ganzen, die verschiedenen Dinger, die da drunter sind.
Ressource, genau. Aber generell ist eigentlich der General Manager der Shotcaller und die Person, die am Ende solche Entscheidungen trifft und gerade genau. In diesen...
Der hired alles, also der stellt alle ein, der interviewt alles erst, der stellt sozusagen das Team unter sich zusammen.
Genau. Und idealerweise hast du natürlich eine Situation, wo Head Coach und GM auf derselben Wellenlänge sind, dieselbe Philosophie haben, sich viel miteinander austauschen.
Ja, ja.
Oder du hast eine Situation, wo der General Manager halt eigentlich nur der General Manager auf Papier ist und der Head, also jemand wie Bill Belichick hat sich über die Jahre das Recht sozusagen erarbeitet, dass er eigentlich Head Coach und General Manager
ist. Ich glaube, der hatte sogar den Titel General Manager auch.
Das kann sein, ja.
Ich glaube, ja. Also er ist dann wirklich, was halt noch mal krasser ist. Was halt schwer ist, weil ich würde sagen, es ist einfacher, die beiden zu differenzieren, weil wenn einer Scheiße baut, weil was machst du denn mit Bill Belichick? Okay, die Coaching-Seite ist sehr gut, die General Manager nicht so, dann kannst du ja nicht, weißt du, du willst das differenzieren, damit, wenn einer nicht so gut ist, dann kannst du einen feuern, so.
Ja, ich glaube, also die Struktur macht Sinn.
Ja.
Es erlaubt auch den Coaches, sich von diesen personellen Entscheidungen raushalten zu können. Also klar, geben die ihre Empfehlungen ab und so weiter, aber am Ende des Tages sind nicht diejenigen, die dann die Person feuern müssen, sondern es macht dann der GM, weißt du, ich meine.
Genau.
Deshalb
ist ja oftmals so, auch GM und Head Coach werden zusammen gefeuert, aber auch zusammen gehired.
Genau.
Zu deinem Punkt, dass du willst zwei Leute haben, die sich verstehen, auf derselben Wellenlänge sind, so dieselbe Vision haben für dieses Team. Ne?
Genau, und ich denke, das ist gerade beim Draft dann unglaublich wichtig. Also der Draft-Prozess fängt ja eigentlich schon recht früh an. Da fängt ja eigentlich während der College-Saison an.
Ja,
die ganzen 100%. Scouts von der Mannschaft schauen sich die Talente an.
Lass mal ein bisschen in Scouting eingehen, was da eigentlich reingeht. Es ist unglaublich, Mann. Alter, okay, ich muss das kurz erklären, weil ich habe das selber, ich habe letztens vor ein paar Monaten mit einem Scout bei den Niners geredet und er hat mir das erzählt, die haben natürlich ihre Needs, was die brauchen, aber die haben eine File an jedem Top-Talent in der NFL, im College. Also Juniors und Seniors, alle, die eligible sind für den Draft, die haben eine File, also hunderte von feilen auf ihren Computern und die haben eine Draft Grade, Tape, was die gut macht, schlecht macht, Character Issues, was auch immer die haben. Das ist Millionen Gigabyte an Daten von den ganzen Spielern. Du musst überlegen, wie viele College-Spieler das sind.
Du bist so ein College-Kollege in deinem Junior-Year oder sowas, läuft relativ gut, denkst du nichts, denkst du vielleicht nicht, dass die Augen unbedingt auf dir sind, aber irgendein NFL-Team hat eine Datei. Mit deinem Tape drin, genau. Mit deinem graded Zeug, ja. mit allen Character Issues und wie du irgendwie mal negativ aufgefallen bist.
Alter, er hat so oft Schule geschwänzt oder eine Anzahl von was auch immer, was du gemacht hast, wie viele Fs du in einem Jahr hattest oder was auch immer. Digga, ich schwör's, die wissen alles über dich.
Das ist krass.
Das ist heftig, krass.
Aber so kommt es dann zusammen. Du hast dann den Scouting-Prozess, die Scouts analysieren die ganzen Talente über ihre College-Laufbahn. Und wenn du dann Richtung, Richtung Bowl-Game-Saison, also gegen Ende der College-Saison, fängt das Ganze ja an, dass ein bisschen mehr darüber geredet wird, wer wo gedraftet wird, wer wo landet. Ist zu dem Zeitpunkt meistens ja noch viel Spekulation, weil die Mannschaften, also die NFL-Teams sind ja selber noch in Season. Genau. Aber spätestens dann mit Ende der Regular Season sind die Mannschaften ja dann eigentlich schon voll dabei, sich für nächstes Jahr auszurichten.
Genau. Es ist immer so eine Debatte ein bisschen. Was hältst du davon, was glaubst du, zählt mehr? Ist es wirklich dein Tape und wie du dich über die Jahre präsentiert hast? Oder dann ist ja auch die Scouting Combine und deine Pre-Draft-Visits, Interviews. Was wird da, denkst du, in deiner Meinung, was zählt da mehr?
Also ich glaube, den größten Ausschlag hat tatsächlich dein Football-Tape. Also was du wirklich gemacht hast, wie du gespielt hast am College, wie du dich da präsentiert hast. Weil das ist, was die Mannschaften suchen ja nach Football-Spielern, ja. Genau. Und ich glaube, dass da das Tape den größten Ausschlag haben sollte. Ich glaube, du kannst dir viel helfen mit guten Ergebnissen bei deinem Pro Day und bei deinem Scouting Combine. Also es kann schon noch mal, wenn du jemand bist, dessen Tape vielleicht jetzt nicht überragend ist, dann kannst du, glaube ich, mit einer Leistung an so einem Pro Day, die wirklich raussticht, kannst du dir noch mal ein bisschen was rausholen. Aber für die Jungs, die sowieso schon abgeliefert haben auf dem Feld, ist dieser Scouting-Prozess eigentlich ein bisschen, glaube ich, ein bisschen irrelevant.
Ja, bin ich bei dir, Mann. Und das ist halt auch so krass. Du musst dir überlegen. Ich war selber auch bei der Combine, ne? Und das ist schon echt ein Prozess, so weißt du. Das sind von Ende deiner College-Karriere, die normalerweise so im Ende Dezember, Anfang Januar zu Ende ist und dann Combine ist Mitte Februar und dann Draft erst im Mai. Also diese paar Monate ist echt hardcore, so, weil du durch so viele Interviews, du hast Workouts, du hast Private Visits und vor allem, wenn du halt ein Top-Prospect bist. Ich weiß, irgendwann wird, denke ich mal, wird dieser Prozess auch einfach schwierig und das, ich weiß auch nicht, wie viel, deshalb diese Debatte, so, wie viel hilft dir das wirklich, durch diesen ganzen Stress durchzugehen, so, Alter, ich hab grad krass abgeliefert im College, so lass mich mal für diese paar Monate einfach chillen und trainieren, so weißt
du. Ja, ich glaube tatsächlich, dass, also es wird sich wahrscheinlich nicht ändern, aber es wäre nett, wenn du den jungen Talenten ein bisschen eine andere Laufbahn geben würdest. Weil ich meine, früher war das ja nicht so. Ganz früher gab, bevor es den Draft gab und den Combine, diesen ganzen Prozess, haben die ganz alten Teilen zu der Zeit ja gar nicht mehr trainiert. So, du hast dann Pause gemacht und bist dann halt einfach irgendwann wieder in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Ja. Aber mittlerweile ist es ja so, dass wenn du ein Top-Talent bist am College, dann hast du gerade deine letzte College-Saison gespielt, du hast gerade 3 oder 4 Jahre Football hinter dir und dann gehst du aber, anstatt da deinem Körper wirklich Zeit zu lassen, zu heilen oder sowas, gehst du dann direkt in die Draft-Prep rein. Dieses Draft-Prep-Training ist auch kein Joke.
Das direkt, ist, Digga, ne? Ja, das ist was, eine Woche, zwei später oder was?
Genau, das heißt, du gibst dann da richtig Gas und das Problem dabei ist eigentlich nur, dass du dich in dieser Draft-Prep trainierst du ja spezifisch für den Scouting Combine.
Nichts mit Football zu tun hat.
Was nichts mit Football zu tun hat. Also wir sollten vielleicht nochmal noch den großen Überblick geben. Also du spielst deine College-Saison, dann hast du einen gesetzten Termin, den du dann weißt, hey, ich mache meinen Pro-Day oder ich wurde eingeladen zum Scouting Combine. die zwei Termine, wo du von NFL-Mannschaften gesichtet werden kannst. Mhm. Und du weißt genau, was dort abläuft. Da läufst du eine 40-Yard-Dash-Zeit, du machst Bankdrücken, Hochsprung, Weitsprung aus dem Stand. Mhm. Du machst den L-Cone-Drill, du machst Pro-Agility-Shuttle.
Genau.
Eben so die klassischen Bewegungen, die bei diesen Dingern passieren.
Genau.
Und du trainierst dann in den Wochen daraufhin, dort die bestmöglichen Zeiten abzuliefern in genau diesen Drills. Sobald du diesen Combine fertig hast, machst du diese Drills aber nie wieder.
Nie wieder?
Nie wieder. Nicht so. Einmal habe ich nochmal einen L-Cone-Drill gemacht oder einen genau. Pro-Agility-Shuttle. Ja. Eine 40 bin ich auch nicht mehr gerannt. Du tust im Football gelegentlich gerade aussprinten.
Klar.
Aber niemand misst deine 40-Yard-Dash-Zeit mehr, sobald du mit dem Combine fertig bist.
Ja.
So, das heißt, eigentlich ist es eine verpasste Chance, dass an diese
Football-Skill weiterzuarbeiten.
Genau, dass du dich wirklich auf Football vorbereitest und auf das trainierst, was du gleich durchmachst. Weil wenn du mit dem Combine durch bist, dann geht es recht schnell, dann kommt der Draft. Nach dem Draft werden die ganzen Free Agents gesigned. Und dann bist du bei deiner NFL-Mannschaft in den OTAs und musst da wirklich abliefern und auf der Football-Höhe sein, hast aber gerade für 2 Monate für dieses Sportevent trainiert, mit Bankdrücken trainiert. Weißt du mal, was du danach nie wieder machst?
Ja, aber weißt du, was eigentlich viele von diesen Superstars, also die wissen, die First-Round-Picks werden, die machen ja diese ganzen Drills gar nicht mehr. Die gehen direkt nur, die haben nur dieses Private-Workout, was eigentlich vollkommen Sinn macht.
Ja,
weil also, das sind Routes on Air für die ganzen Quarterbacks, das sind Route Running für die ganzen Receivers. Das ist wirklich Football, das später mal, das sich natürlich auf dein Game dann transferiert, weißt du? Statt dass du diese Drills machst, die wirklich in, Alter, du brauchst sie nicht, das hilft dir nicht in deiner Football, du wirst dadurch kein besserer Footballspieler. Vielleicht, okay, man kann es ein Argument machen, dass die L-Cone, diese Bewegungsdrills, die sind vielleicht okay. So, die helfen dir vielleicht mit deiner Mobility, so Hip Mobility und alles ein bisschen. Aber Alter, du kannst mir nicht erzählen, dass Bankdrücken, so oft wie du kannst, die 100 drücken, macht dich keinen besseren Footballspieler.
Ja, ich denke, es ist halt eine weitere Hürde, ist ein bisschen ein Tool, vielleicht um Leute auszuscreenen, also um Leute auszusortieren, die mit so einem Druck nicht umgehen können oder die vielleicht doch irgendwelche Verletzungen haben, die ein bisschen versteckt sind, weil es ist ja auch so, dass viele Jungs sich in diesem Prozess noch verletzen, ja. Und das ist immer sehr schade, aber vielleicht sehen das die NFL-Mannschaften dann eher als so, hey, besser, wir wissen es jetzt, dass du verletzungsanfällig bist, als nachdem wir dir das Geld gezahlt haben.
Wunderbar.
Aber generell ist dieser Prozess natürlich sehr stressig. Du hast das Ganze mitgemacht. Erzähl doch mal ein bisschen, wie so dein Prozess war Draft Prep zu Draft Night.
Ja, meins war ja ein bisschen anders, ne, wie der normale Athlet, weil ich war ja damals noch verletzt. Also ich habe mich damals noch von meinem Kreuzband erholt. Aber ich wurde zu Scouting Combine eingeladen, die in jedes Jahr, glaube ich, in Indianapolis stattfindet. Und das war eigentlich auch eine coole Erfahrung, einfach dazu eingeladen zu werden und das einfach alles so mitzumachen. Aber muss auch ehrlich sagen, waren echt ein paar stressige Tage, weil du musst dir vorstellen, erster Tag ist Anreise und dann ab dem nächsten Tag morgens, es geht früh morgens los, 6:30 den ganzen Tag. Ersten paar Tage ist Physical Checks. Also was auch immer du hattest, ich hatte natürlich mein Knie, ich hatte, glaube ich, einen Ellbogen, Schulter ein bisschen, du kriegst erstmal MRIs, das sind MRTs auf Deutsch, an alles, was falsch läuft bei dir, werden Fotos gemacht, X-Rays, alle möglichen Doktortermine, alle möglichen, dann hast du Interviews, ne? Und dann hast du so Teams können ein privates Interview mit dir requesten, ne? Und dann bist du 30 Minuten in so einem Raum mit einem Team, das ist der GM, das ist der Head Coach, das ist alle möglichen Front Office People und dann drillen die dich da für 30 Minuten. Die haben, müsst ihr euch so vorstellen, da ist ein Fernseher und da haben sie ihren Clicker, also ihre kleine Fernbedienung und da haben sie Tape von dir. Und dann fragen die, zeigen die gute Plays, so, boah, das ist, hast ein gutes Play gemacht und dann zeigen sie ihren Scheiß-Play. So, was ist hier? Erklär mal.
Also was du dabei gedacht hast.
Genau, hier. Also ich hatte zwei Interviews, ich hatte eins mit den Texans und eins mit den Raiders. Bei der Combine. Ich meine, das sind so First-Round-Picks oder manche so High-Draft-Picks, die die hatten da 20, 30 Interviews. Was halt noch mal eine andere Geschichte. Aber ja, ich war ja nicht so riesig recruited, daher hatte ich nur zwei, aber war trotzdem auf jeden Fall nervenaufreibend ein bisschen. Also du kommst in diesen Raum rein und dann schauen sie dich alle an, so, ja, setz dich mal hin. Dann zeigen sie dir deine Clips. Also ja, was hast du dir hierbei gedacht? So, oder wo was normalerweise ja nicht mein Ding ist, ja, ich bin normalerweise ein High-Effort-Player, aber da war ein Play, wo ich weiß nicht, was passiert ist, ob ich Pause gebraucht habe, aber ich bin nicht hinter dem Ball hinterher gehasselt. Und dann sag mal, okay, was ist hier los? Können wir dir vertrauen? Bist du so einer, der, wenn du müde bist, dein Team hängen lässt? Weißt du, diese ganzen Fragen. Haben sie dich ordentlich reingedrillt, aber ja, und dann auf jeden Fall diese zwei Interviews habe ich gemacht. Dann durch die Woche hinweg einfach echt alle möglichen Tests, die du dir vorstellen kannst. Intelligenztests habe ich einige gemacht, dieser Wonderlic.
Oh shit, erzähl mal davon, Digga.
Ich muss ehrlich sagen, dass ich meinen Score nicht weiß.
Ich schwör's dir. Ich habe meinen Score vergessen. Okay.
Aber ja, dieser Wonderlic-Test ist ein Intelligenztest, der oftmals einfach so, das ist so der Maßstab, woran dein Football-Knowledge, was auch immer damit gemessen wird. Aber es ist ein Test, der hat 100 noch was Fragen. Und ich glaube, der ist so designed. Ich glaube, du hast nur 10 Minuten. Du kannst den Test gar nicht schaffen.
Ja,
du kannst gar nicht alle Fragen beantworten.
Ja, die Idee von dem Test ist, dass du mit Frage 1 anfängst.
Genau.
Und du also sozusagen in der Reihe nach die ganzen Fragen beantwortest. Und ich glaube, du darfst nicht weitergehen, bis du die Frage beantwortet hast.
Nee, du kannst weitergehen. Aber das geht auch in dein wie die das bewerten. Die bewerten, gehst du in eine Reihenfolge oder springst du von Frage zu Frage, die du weißt, oder bist du sehr langsam, aber hast alles richtig? Also bist du mehr einer, der darauf achtet, dass du, okay, ich gehe langsam, aber ich mache sicher, es ist richtig? Weil es sind einfache Fragen, weißt du, von irgendwelche Formen, so, hey, welche Form kommt hier nicht rein oder irgendwelche Wortspiele, so welches Wort
Baum, passt nicht oder sowas.
Baum, Gras und Blume und Sonne, welches Wort gehört hier nicht rein? Solche Fragen, ne? Also relativ simpel, aber da ist irgend so eine Philosophie dahinter, so wie das Ganze so gegradet wird. Aber schade, Mann. Aber ich wüsste gerne mein Score. Ich weiß ihn echt nicht, Mann.
Bro, das müssen wir machen. Wir müssen uns mal ein paar Wonderlic-Tests organisieren und nochmal diese Tests annehmen. Ich habe bei den Draft-Prozess nicht mitgemacht, aber wir haben am College, haben die uns einmal so einen Wonderlic-Test machen lassen, mal zum Ausprobieren.
Ja.
Und ich weiß noch, ich war um einiges schlechter, als ich erwartet habe. Das weiß ich noch. Ich weiß auch mein Score nicht mehr genau, aber ich glaube, so waren nicht viele.
Es ist auch nicht so einfach, Mann. Du bist da unter Druck, Mann, Zeitdruck. Vor allem, du machst dir Stress. So, boah, shit, wenn du eins nicht weißt direkt.
Ja.
Ja, aber da haben wir das gemacht. Und dann abends war immer, das hieß Train Station, weil wo die Veranstaltung war in so einem alten Zug oder alten Bahnhof oder was. Und da war so ein riesen offener Raum, wo jedes einzelne NFL-Team hatte in diesem Raum einen Booth. Und da waren Tische und da war ein Coach von diesem Team gesessen. Und dann bist du einfach als Spieler abends, haben sie gesagt, so, hey, für 2 Stunden gehst du da in die Train Station rein und dann graben die dich einfach. Das sind nicht gescheduled Interviews, aber du gehst da einfach rein und wenn sie mit dir reden wollen, reden sie mit dir. Alter, und das war auch immer krass, weil du gehst da rein und dann grabt dich ein random Team, sagst, ey, setz dich mal neben mich, mal mir mal die und die Front auf, also jetzt ein Football-Play und die und die Defense und wir rennen den und den Blitz, eine Underfront mit 3-4 Under, was auch immer und dann musst du das aufmalen oder da haben sie dir am Computer kurz einen Quiz gegeben, paar Fragen, was ist dein Lieblingsplay, erklär mal, bam, bam, bam. 5 Minuten später, okay, cool, see you later. Läufst du weiter, grab dich der Nächste für 2 Stunden. 3 Tage hintereinander. Alter, ich schwör's dir.
Ja, am Ende bist du auch dann einfach fertig gewesen.
Fertig, mit der Welt, oder? Mann, fertig. Aber coole Experience, Mann. Weißt du? Weil ich war nicht super hoch recruited. Ich war borderline Draft Pick. Ich wusste nicht, ob ich Free Agent Draft Pick werde. Und dann einfach da so das mitzuerleben, wovon du damals immer nur gehört hast und dann wirklich da zu sein, war auf jeden Fall cool. So.
Ich glaube, für die Experience ist es schon auch wert, weil der Draft ist so ein traditionelles Event jetzt mittlerweile in der NFL und dieser Scouting Combine, das wird ja auch alles übertragen, genau. Die Workouts, du kriegst dieses Scouting Combine Workout Gear. Hast du deine
ja,
noch
von klar, Alltag? Mann,
ja, das musst du aufheben, Mann, weil das ist einfach ein, glaube ich, ein Memory, weil es ein bisschen auch ein Stamp ist für deine Leistung als College-Spieler.
Genau.
Ich glaube, mehr als alles andere, einfach bei dem Scouting Combine eingeladen zu sein, heißt, dass du zu den 300 besten College-Spielern aus dem Jahrgang gehörst.
Genau.
Und ist, glaube ich, eine Riesenehre, da dabei gewesen zu sein, Mann.
Ja, war cool.
Das ist eine Memory für dich.
Ja, und dann ich war ja das Jahr verletzt und hatte eben diesen privaten Pro-Day, wofür schon mal drüber geredet hatten. Aber erzähl mal über deinen Pro-Day. Ich weiß, ihr hattet da diesen International Pro-Day, ne?
Genau. Also ich hatte zwei Pro-Days in meiner Karriere. Ich hatte meinen eigentlichen Pro-Day bei Tennessee. Da kam ich gerade von einer Schulter-OP. Ich hatte 2 Wochen vor dem Pro-Day wurde ich gecleared zu rennen.
Oh,
ich habe mich da noch ein bisschen versucht vorzubereiten mit einem Coach und so weiter, aber mit 2 Wochen kannst du nicht viel machen. Ich konnte nicht
2 Wochen Prep für dein Pro-Day.
Ja.
Komplett. Ja. Du hattest nichts davor gemacht. Also.
Nee, ich war eine Sling noch. Weißt du, ich meine, ich habe eine Reha gemacht gehabt und sowas.
Oh, shit.
Aber ich kam gerade aus der Sling raus.
Das ist tough.
Ich glaube, ich habe noch nie öffentlich über meine Tennessee Pro Day Zeiten geredet. Ich kann dir auch gleich sagen, was ich da hingeklatscht habe, Digga. Ich habe
war gut.
Ich hab, hatte, ja. Nein. Ich habe nicht Bankdrücken gemacht. Allererstes. Ich habe nicht Bankdrücken gemacht.
Klar, ja, wegen der Schulter.
Beim Messen, ich bin noch nie in meinem Leben unter 6'3 gemessen worden.
Yeah.
Nirgendwo. Aber an dem Pro Day war ich komischerweise irgendwie 6'2 und ein Viertel oder sowas. Ja.
Laber nicht.
Also ich war kleiner auch. Vielleicht war das was Psychologisches, dass ich mich nicht gut gefühlt habe und dass ich deswegen geschrumpft bin über Nacht oder sowas.
Alter.
Ich war einmal einen Inch kleiner als normal.
Egal.
Ich habe die Springen auch nicht gemacht.
Mhm.
Weil die auch, oder habe ich die gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich die Sprünge gemacht, vielleicht nicht. Ich habe die 40 gemacht und bin einfach mal eine knallharte.
Hör mir auf. Okay, hör mal. Okay, sorry.
Ich bin.
Okay, das haben wir.
Ich bin eine knallharte, glaube ich, 5-1 gelaufen.
Aber nicht. Ehrlich jetzt.
Ja, Bro.
Oh, shit.
Ja, und
was für eine Position hast du damals noch gespielt?
Ich war so Tight End, Blocking Tight End mäßig. Und bin dann noch ein paar Routen gelaufen, hab da noch, glaube ich, 2 fallen gelassen oder sowas. Die Real Routes, die Deep Routes und dann war es das. Ja. Und dann war das aber auch bei mir klar, Digga, okay, ich habe es gemacht für die Experience. Ich habe auch mein Tennessee Pro Day Shirt bekommen und sowas, aber
nice. Dann
das, für mich war das dann so, okay, that's over.
Aber du hast es auch, war da irgendwie so Hoffnung da, so ey, ich habe vielleicht einen Chart?
Nein, ich habe zu dem Zeitpunkt gewusst, dass meine physische Leistung nichts aussagt, weißt du, ich meine, weil wie gesagt, ich hatte 2 Wochen, um irgendwie hier fit zu werden und ich habe das mehr als so einen Schlusspunkt angesehen, weil es einfach so der Schluss von meiner College-Karriere ist. Also ich habe gesagt, hey, ich bin hier in Tennessee geblieben, ich hätte auch transferen können oder sowas. Ich bin hier geblieben, ich mache es hier zu Ende, ich mache meinen Pro-Day und dann damit ist dieses Kapitel beendet.
Mm, yeah.
Andere Erfahrung dann bei meinem IPP-Pro-Day. Weißt du, bei meinem IPP-Pro-Day hatte ich 2,5 Monate in Florida, exklusives Training bei AMG. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass wir da fast zu viel trainiert haben.
Ja.
Also die Workload, die da hatten, weil das Pathway-Programm hat zu der Zeit so eine Combo gefahren. Zum einen wollten die uns vorbereiten auf den Pro Day, aber zum anderen wollten die auch ein bisschen uns testen und aussortieren, wer diesem NFL-Druck und dieser Workload standhalten kann.
Klar,
das heißt, wir hatten morgens Team-Meeting, danach ging es raus aufs Feld zu deiner Feld-Session, wo du mit einem Positionscoach gearbeitet hast für so eine Stunde, 1,5 Stunden wie Individuals die gesamte Zeit. Und also danach warst du schon echt richtig richtig im Arsch jedes Mal, ja. Auch mit Heartrate-Monitor und sowas. Die haben immer geschaut, dass die uns so in die rote Zone hochpushen.
Wer waren denn da die Coaches? Waren das NFL-Coaches?
Das waren NFL-Coaches oder ehemalige NFL-Coaches, die eben angestellt wurden für die Zeit. Mein Positionscoach war zum Beispiel Ernest Biner. NFL-Running-Back, das ist der Running-Back, der hat bei Cleveland gespielt. Der hat diesen Fumble gehabt oder kurz vor der Endzone, weswegen die den Super Bowl verloren hatten. Oh. Das war so ein legendäres Player, ja. Aber richtig guter Typ, hat auch in der NFL gecoacht für Jahre und sowas. Okay, und nice. hat auch Chris Isala gecoacht im Jahr davor und so weiter. Mhm. Das heißt, guter Mann. Wir hatten ihn und wir haben dann gearbeitet mit einem Wide Receiver Coach, Coach Kirksey, der auch von, glaube ich, vom Tampa Bay Bucks lange Zeit gecoacht hatte.
Okay.
Genau, also richtige NFL-Coaches. 90 Minuten, okay, danach rein, Reha, eine Stunde oder sowas. Glaube ich, Mittagspause, dann ging es weiter nachmittags mit Draft-Prep, also wirklich 40-Yard-Dash oder L-Cone-Drill oder sowas, um an den Sachen zu arbeiten für eine Stunde. Danach noch ein Lift da dahinter. nochmal Reha und dann hatten wir abends manchmal noch so Yoga und sowas und wir hatten mittags, glaube ich, eine Stunde Football-Meetings morgens und abends nochmal Football-Meetings, ja. Das heißt, unser Tag war halt von morgens bis abends voll und die Workload war sehr, sehr hoch. Yeah, und das hat dann aber auch dazu geführt, dass halt regelmäßig Jungs hatten dann Hamstrings und Calves und Zerrungen und sowas, was du halt kriegst, wenn du auf einer zu hohen Workload bist, ja. Ich hatte Glück, Mann, ich bin da relativ gut durchgekommen und ich muss ehrlich sagen, für den International Pro Day war ich einfach ready, Mann. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du in so eine Situation reingehst und du weißt, ich habe einfach die letzten 8 Wochen alles richtig gemacht und ich bin absolut dialed und ready, locked in. Und der Pro Day, muss ich sagen, hat richtig Spaß gemacht, Mann. Weil das war dann gar nicht mehr irgendwie zittern und drüber nachdenken oder sowas, sondern einfach, hey, gib mir den Ball und los geht's. Ja. Die Routen haben alle hingehauen, die Drills haben alle hingehauen. Ich bin die beste 40 da gelaufen, mit der besten Zeit von meiner gesamten Zeit in Florida. Mein Gewicht war dialed und sowas. Das heißt, das war echt richtig cool.
Ja, jetzt erzähl mal.
40-Zeit? Yeah. Okay, willst du die handgetimte oder Laserzeit haben?
Ah, gib mir Hand als erstes.
Okay, Hand war, glaube ich, 479.
Okay.
Und dann Laser war so 482 oder sowas.
Okay, okay. At wie viel? Wie viel, was haben wir gewogen?
Ich war 248, glaube ich.
Okay. Leichter wie jetzt.
Ja, bisschen leichter, ja. Ich bin jetzt gerade auch wieder leichter, aber ich bin jetzt gerade so um die 250, 252 rum.
Ich habe 250, ja. Ist ein gutes
Weight. Ich muss dir aber ganz ehrlich dazu sagen, ich glaube tatsächlich, dass ich mittlerweile das Ganze noch, also ich könnte auf diese Zeiten einfacher kommen. Weil ich habe zu der Zeit noch, also wie gesagt, das ist jetzt kein Knock auf IMG, aber ich habe danach noch mal einiges über so Speed-Training und sowas mehr gelernt, gerade in der Patriots-Zeit. Bei den Patriots, du machst Sled-Pulls, du ziehst die ganze Zeit Schlitten, du ziehst Schlitten, Schlitten, Schlitten und dadurch werden deine Quads und deine Beine eben so stark, dass du einfach die Power hast, ja. Ich glaube, damals hatten die uns mehr so eine, jetzt um nicht zu technisch zu werden, aber die hatten uns damals eine Art von Sprinten beigebracht, mehr so auf Frequency, wo du mehr so die Beine nach vorne ziehst, anstatt Force into the Ground, und ich glaube, mit dieser Force-in-the-Ground-Technik könnte ich noch mal ein bisschen was rausholen. Ne?
Ja, klar. Ich überlege gerade mal, ich versuche gerade zu vergleichen mit, was ist denn Björn damals gerannt? Björn war, glaube ich, auch sowas. So 4,8.
Könnte sein, 4,8 sowas. Ja. Aber ich weiß gar nicht, was für ein Gewicht der hatte. Der war, glaube ich, schon noch mal ein bisschen schwerer, oder?
Ja, der war schon gut. Ja, der hatte schon 2,75 oder was drauf. Also war schon, Gerät. Okay, ganz kurz, ich will kurz bei dem Thema IPP bleiben.
Mhm.
Und dann auf den Draft, der Draft ist dann gekommen oder, lass mal zurückspulen, also du hattest deinen International Pro Day,
genau.
Hattest du danach Feedback bekommen, so dass du hast vielleicht eine Chance auf nicht nur auf diesen International Spot, aber vielleicht sogar wirklich gedraftet zu werden?
Ja, wir hatten ein paar Scouts da, für einen Draft war ich nicht mehr eligible, weil ich ja schon im Jahr davor rausgekommen bin.
Oh, das wusste ich
genau,
nicht.
Genau, genau. Das heißt, im IPP-Programm hast du immer zwei Gruppen von Jungs. Du hast welche, die draft-eligible sind und welche, die nicht draft-eligible sind.
Okay.
Es haben aber ein paar Scouts waren da, haben mit mir geredet, auch gesagt so, hey, wir mögen, was wir sehen und sowas. Aber ich habe da dann keine Gespräche mit irgendwelchen Teams geführt. Ich hatte auch gar keinen Agent. Weißt du, ich meine, ich war einfach da, einfach abgewartet und war einfach happy, dass ich meine beste Leistung einmal abliefern konnte 100%. Und aufs Tape gepackt habe.
Zu dem Zeitpunkt damals war das ja noch, dass eine Division, also vier Teams haben sich die vier Spiele ausgesucht, ne?
Genau.
Wie wäre das denn abgelaufen, wenn eins von diesen Teams oder wenn da ein Scout gewesen wäre, der gesagt hätte, boah, den brauchen wir. Aber es ist außerhalb von diesen vier Teams.
Das wäre gegangen. Im Perfect-Programm, also du bist dann, jede Mannschaft kann dich ganz normal als Free Agent holen. Oder die Jungs, die, wenn nicht jemand gesigned wird oder gedraftet wird, dann wird aus den Jungs ausgewählt, die übrig sind und die werden dann verteilt. So läuft
das. Okay, okay.
Genau.
Und dann, genau. Okay, jetzt dann noch ganz kurz dazu. Okay, deine Division damals war die AFC North, ne?
Genau.
Aus diesen vier Teams, wenn du, natürlich bist du bei
den Patriots AFC, gelandet. AFC ist das East? East, das ist East, glaube ich. Yeah.
Okay, my bad. Ja, East. Aus diesen vier Teams, was sind das? Die Bills, die Patriots, die Jets und die Dolphins, correct?
Genau.
Wenn du hättest dir aussuchen können, welches Team du damals zu dem Team gehst.
Ah, du Penner, ey.
Wo wärst du hingegangen?
Okay. Ich glaube,
Das war ja Zufall, ne, wo du hingekommen bist.
Ja, also nicht Zufall. Oder normalerweise tut das Pathway-Programm das zusammen mit den Mannschaften entscheiden.
Okay.
In dieser Situation waren die so besorgt, ob die Patriots überhaupt jemand nehmen aus diesem Programm. Weißt du, ich meine, weil da gibt es auch so interne NFL-Dinger, wo irgendwie der zum Beispiel der Chef von diesem Ressort irgendwie und die Patriots haben ein bisschen History und sowas. Ja, das heißt, die waren sich einfach nicht sicher, ob die Patriots überhaupt jemand aus diesem Programm nehmen.
Okay.
Und dann waren die einfach froh, dass die Patriots haben sich dann bei denen gemeldet und haben gesagt, ja, wir nehmen Jakob Johnson.
Ach, die haben sie sozusagen dich ausgesucht.
Die haben sich entschieden, ja. Die wussten, dass sie jemanden nehmen müssen, sozusagen. Und haben gesagt, okay, ja, wenn wir schon jemanden nehmen müssen, dann nehmen wir zumindest den wir uns aussuchen, ja.
Okay.
Und mit den anderen, also normalerweise wird es immer so gemacht, dass das Perfect-Programm ein bisschen schaut, okay, das sind die vier besten Jungs zum Beispiel aus diesem Jahr, okay, wo können wir die am besten hinschicken, wo es auch passt von der Position, die spielen und wo die vielleicht reinpassen in die Mannschaft. Und ich glaube, ich hatte da einfach ein bisschen Glück. Und eben die Kombo, dass ich wo gelandet bin, wo die auch wollten, dass ich da bin.
Ja, ich überlege gerade, Mann. So Fullback-mäßig aus den Bills wäre wahrscheinlich was gegangen.
Bills wäre auch gegangen. Ich glaube sogar, die Jets haben auch mit einem Fullback-Tightend-mäßigen Guy gespielt. Aber für mich war es, glaube ich, eher einfach die Situation, in der ich gelandet bin, Mann. Weißt du, ich meine, ich kam vom College, das ist eine Situation, wo unser Headcoach gerade gefeuert wurde und wo wir Football einfach nicht auf so einem hohen Niveau betrieben haben. Ja, wir hatten Vanilla-Playbook, Vanilla-Gameplans. Und ich habe das aber gar nicht gewusst, wie Vanilla das überhaupt ist, bis ich bei den Patriots gelandet bin und jetzt auf einmal Football auf 500-Level lernen musste. Ich meine, jeder hat dieses Adjustment in die Liga, aber ich habe es, glaube ich, einfach... Ich habe es einfach sehr gefeiert, Football mal von so einer richtigen Seite kennenzulernen. Von einer Seite, wo du sagen kannst, hey, alles ist durchdacht, alles macht Sinn, weiß ich mal. So, wir haben wirklich einen Plan und ich glaube auch, dass der Plan funktioniert.
Du bist bei dem Team gelandet, das auf jeden Fall den krankesten Plan hat. Detail an Detail, alles muss stimmen, Alter. Also zum Maximum, aber ja. Okay, natürlich, Patriots war das...
Ja, yeah. Was Beste für mich. Wenn du mich jetzt fragst, okay, dann hätte ich Bock auf Miami. South Beach, baby. Ich fange auf Miami, ja, natürlich. Okay. Okay. Ja, aber es ist alles richtig gelaufen, so wie es ist, aber natürlich ist, wenn du in der AFC East bist, glaube ich, die Miami Dolphins der Spot, wo du landen willst.
100%ig, Mann. Das wollte ich hören, Mann. Ich bin da bei dir, Mann. Okay, mein Draft Day, lass mal da kurz einsteigen. Okay, wir hatten eine relativ erfolgreiche Combine. Ich habe viel positives Feedback von Coaches gehört und meinem Agenten, ne? Und dann wieder nach Hause gegangen. Ich habe weiter meine Rehab gemacht. Ich habe damals ja immer noch von meinem Knie erholt. Dann hatte mein Agent mir 2 Monate später, hatte mir diesen Private Pro Day klar gemacht.
Ja. Yeah.
Was wir ja schon mal diskutiert hatten und war da relativ gut, ne, bin eine 4-5-1 gelaufen, 4 Monate nach einer Kreuzband-OP, also was schon okay war, würde ich mal sagen.
Es ist stark, Mann, das ist stark. Ja. Fast, Mann. <Okay. lacht>
Und dann, ja, dann kam Draft Day, ne, und wie ihr euch das vorstellen müsst, also ich habe ganz im ganz kleinen Kreise da in Laramie, Wyoming, also da, wo die University of Wyoming ist, wir waren in unserem Apartment, also ich und meine jetzige Frau, damals noch Freundin, waren im Apartment, ihre Schwester war da, ihr Vater war da und ich glaube Eric, mein kleiner Bruder und Alex Borgs, glaube ich, ein guter Kollege von mir. Also ganz gemütlich, wir haben den Draft zusammen angeguckt und ihr müsst euch vorstellen, meine Draft geht ja, was weiß ich, ist über 3 Tage, erste Runde geht 3-4 Stunden lang, ich schaue es mir halt einfach an, weißt du, natürlich wusste ich, dass ich nicht in der ersten Runde gedraftet werde oder so, aber das Ding hat angeguckt, ne, einfach so ein bisschen die Erfahrung mitgemacht. Aber was ihr verstehen müsst, Teams rufen dich den ganzen Tag während dem Draft an. Es ist so krass, Mann.
Ehrlich?
Ey, ich habe bestimmt, ey, ungelogen, also die Woche auch vor dem Draft schon haben sie mich den ganzen Tag angerufen, aber auch während dem Draft dann bestimmt, Alter, 20, 30 Anrufe. Und jedes Mal denkst du, Alter, ist das jetzt, werde ich jetzt gedraftet?
Ist das der Anruf?
Digga, ist das eine Pittsburgh-Nummer, das ist eine Miami-Nummer, dann ist es eine, was auch immer, eine Boston-Nummer. Und ich so, oh shit. Und dann jedes Mal, ich nehme ab und sagt, hey, das ist so-and-so mit was auch immer, was für ein Team die anrufen. Hey, I'm just checking in. How you doing? So, wie geht's dir? Wir wollen nur gucken. Wir haben wahrscheinlich keinen Draft-Spot für dich, aber hey, wenn es zu Free Agent kommen sollte, wir haben super Interesse, wir wollen dich, dann komm zu uns. Weißt du, also die fangen an, dich zu rekrutieren, für falls du nicht gedraftet wirst.
Das ist crazy. Das ist auch, was auch für ein psychologisches Spiel das ist, dann den ganzen Tag ans Handy rangehen zu müssen und jedes Mal denkst du, das ist der Anruf.
Digga, ich schwör's dir,
das ist mein Moment.
Der D-Coordinator von Miami. Also er ruft mich an, ersten Tag, während der ersten Runde, so, hey, I'm rooting for you, man, ich will dich, ey, du würdest super in unser System passen, Mann, wir haben, was sagt er, wir haben 3, die hatten das Jahr, 2015, die hatten 3 Picks in der 5. Runde, mm. So, wir holen dich spätestens in der 5, Mann, es wird, nächsten Tag, 2., 3. Runde, ruft er mich wieder an, so, ey, wie geht's dir, Mann, Alter, du bist immer noch da, so, geil, Mann, ey, get ready, Alter, wir holen dich morgen.
Get ready.
Ich so, okay.
Kauf schon mal dein Dolphins-Jersey. Ja, kauf schon mal dein Dolphins-Jersey und hol dir ein Surfboard.
Pack deine Sachen, T-Shirts, Shorts, ey,
Sonnencreme,
get ready. Ich so, geil, Alter, Miami, let's go, weißt du. Ja. 3. Tag kommt, fängt an mit der 4. Runde, er ruft mich wieder an. Er hat mich bestimmt 5 Mal noch angerufen. Aber dazwischen haben mich 6 andere Teams angerufen. Es ist so krass. Und dann irgendwann war es halt zu dem Punkt so, wo ich hatte gar keinen Bock mehr. So, ich habe mir dann auch den Draft selber gar nicht mehr im Fernseher angeguckt. Ich war auf dem Balkon gesessen und ich so, boah, nervt mich nicht. Weil ich mich selber gestresst. Aber dieser Typ von Miami, ich weiß gar nicht mehr seinen Namen. Dann ruft er mich an und so, ey, dann haben wir die 5. Runde angefangen. So, okay, hey, wir haben 3 Picks diese Runde. Wir werden dich mit einem davon nehmen. Ich push für dich. Ich weiß noch nicht genau, wie es alles laufen wird, aber einer von diesen Picks wirst du. Ich so, okay, cool.
Okay, easy.
I can't wait, Coach. Appreciate it. Let's
go.
Boom, erster Pick. Okay, picken, was auch immer, wen sie picken. Ich so, okay. So, hey, und dann ruft er mich direkt danach nochmal. So, ey, I was pushing for you, man. But stay tuned, man. So, you're good. Like, we're coming. Ich so, okay. Hör auf, das mir zu erzählen.
Ja, alles mach. Gut. Mach einfach. Wenn es passiert, passiert.
Und zweiter Pick geht durch, picken sie einen Receiver. Ich sehe, okay. Und dann ruft er nicht mehr an. Auf einmal so, okay. Und dann hatten sie 2 Picks. Die hatten einen Pick und wirklich, da war ein Team dazwischen und dann der nächste Pick war wieder sie. Dann picken sie einen Linebacker von irgendwo anders.
Du Hund.
Du Sabastian. Dann. Alter, und dann war natürlich ein bisschen durch, so war ich ein bisschen Enttäuschung. Ich so, ja, was auch immer, bin durch. Ich habe dann den Draft auch nicht mehr geguckt, ne? Und dann irgendwann, da kamen noch ein paar andere Calls. Steelers haben mich richtig krass recruited auch.
Ja.
Broncos auch. Und Broncos hätten mich sogar, das Krasse ist, Broncos hätten mich gedraftet. Die hatten 2 Picks nach, obwohl, das haben sie mir erzählt, du weißt nicht, ob du glauben kannst. Aber die haben mir gesagt, so, ja, wir werden dich auch draften, was auch immer. Aber dann irgendwann 7. Runde und dann wieder einen Call und dann musste ich halt abnehmen und dann war halt wirklich Jerry Jones dran. Ne? Und
okay.
Gesagt so, hey, we just turned your card in. You're gonna be a Dallas Cowboy.
Aber was? Erzähl mal von dem Moment ein bisschen, Mann, weil das ist ja schon ein langer Prozess, der immer schlimmer wird und diese Spannung baut sich immer mehr auf zu diesem Moment, wo du jetzt im Nachhinein vielleicht sagst, hey,
Alter,
wie nennt man das? So, dieser Moment war ja nur der Anfang. Danach musst du ja sowieso erst noch alles verdienen. Deine ganze Karriere, alles, was du danach machst, ist ja eigentlich der Meat and Potatoes.
Yeah, yeah.
Aber dieser Moment, erzähl vielleicht von dem Moment
Digga,
noch ein bisschen.
Das war so der Moment, da ist ein, du kennst, mir fällt ein Stein vom Herzen, Digga, es war ein Berg, Mann.
Ja.
Weißt du, weil du musst überlegen, ich war halt auch, ich kam von einer Verletzung und ich war, niemand hat gedacht, ich werde gedraftet. Da so viele Leute, die an mir gezweifelt haben, die nicht gedacht haben, ich bin gut genug und allen einfach zu beweisen und an diesem Moment und diese History, die ich hatte und diese Journey, die ich hatte, zu diesem Punkt zu kommen und dann einfach diesen Moment, wo dein Name gecallt wird und einfach, Alter, diese ganze Arbeit, die du reingesteckt hast, dass es wirklich zu, das Fruition, weißt du, dass es wirklich passiert und Alter. Ach, das war krass, Mann. Das war ein guter Moment.
Das war ein krasser Moment.
Und das Krasse, in dem Augenblick, du realisierst ja gar nichts. Das ist erst der Anfang. Du denkst so, ich bin Dallas Cowboys. Nein, du musst erstmal das Team machen. Du musst erstmal, jetzt fängt der Grind und die Arbeit erst wirklich an. Aber diese Gedanken hast du in dem Augenblick noch gar nicht. Du bist einfach so happy, dass Alter, die wollten dich. So ein Team hat wirklich dich ausgesucht, weil die was in dir gesehen haben und Potenzial in dir gesehen haben und special, Alter. Das war schon was für ein krass, Mann.
Dann lass uns mal ein bisschen noch über gerade solche Entscheidungen reden, oder?
Ja.
Wie diese Mannschaften zu so der Auswahl kommen. Also wir haben ein bisschen erzählt, das Scouting, die haben ihre Scouting-File und sowas.
Mhm.
Aber wie siehst du diese Entscheidung normalerweise zusammenkommen in einer idealen Organisation?
Ja, ich denke, in einer richtig guten Organisation, ich denke, natürlich, es fängt mit deinem Tape an. Du musst natürlich das Talent haben, du musst in dieses System reinpassen, dein Skillset muss natürlich muss gebraucht werden im Augenblick. Aber ich denke, es ist riesig, Mann, die richtigen Jungs da reinzubekommen. Ich denke, du willst keine Charakter-Issues haben, weißt du?
Ja.
Ich habe mit Assis gespielt, Mann, und es macht keinen Bock, weißt du, das macht diese ganze
Dynamik. Es macht keinen Bock, es macht die ganze Chemistry kaputt, ja. Das
macht alles kaputt, Mann. Du kannst so viel Talent haben auf der Welt, wie du willst, aber wenn du nicht ein Teamplayer bist und diese Chemistry in einem Lockerroom kaputt machst, dann funktioniert das einfach nicht.
Ja, du kannst ja in so einem Zimmer, du kannst 6 stabile Jungs haben, aber wenn du halt einen so einen Cancer drin hast,
genau.
dann tut er die ganze Chemistry kaputt machen.
Mhm.
Und wenn du das dann in ein paar Räumen hast in deiner Mannschaft, dann geht es ganz schnell und diese Mannschaft findet nie diese Synergy, die findet nie diese Energie, die entsteht, wenn wirklich alle zusammen am Strang ziehen.
Hundertprozentig. Und dann, ich denke, was super wichtig ist, du musst halt auch Jungs finden, die dieses richtige Mindset haben, weißt schon, die muss diese Arbeiter, diese Grinder, wenn es schwer wird, dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, weißt du, diese Divas, Mann, Alter, sowas kann ich auch gar nicht ab. Das ist halt einfach mal diese, da gibt es so Teams, so, die haben so diese, so ein bisschen dieses Stigma, die Steelers, du musst ein harter Grinder, Arbeiter sein, so Blue Collar, weißt du, solche Jungs, weißt du, ich finde das geil. Aber ja,
ich denke, das ist ein großer Teil davon. Jede Organisation oder die gut erfolgreichen Organisationen, die kennen sich selber sehr gut. Das ist fast eigentlich wie im Leben auch so. Die kennen sich selber sehr gut, die wissen, wo sie hin wollen und können deswegen genau definieren, wen sie brauchen dafür.
100%.
Und können dann auch so handeln. Das sind, glaube ich, die Organisationen, die vielleicht sich nicht ganz darüber im Klaren sind, wer sie sein möchten, wo sie hin möchten, die dann in verschiedene Richtungen ziehen. Genau. Der Head Coach zieht eine Richtung, der GM zieht eine andere Richtung. Ja. Man holt nur den talentiertesten Spieler oder man holt jemanden, wir draften diesen einen Spieler und der wird alles richten.
Yeah.
Und so funktioniert es halt nicht. Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn die Mannschaften denken, dass mit dem einen First-Round-Pick auf einmal alles sich verändern wird. Mhm. Ja, es funktioniert so nicht in der NFL. Das muss aufeinander aufbauen. Die Draft-Picks müssen sich gegenseitig unterstützen. Die Free-Agents sind eigentlich sowieso für den Erfolg von der Mannschaft jetzt sofort im nächsten Jahr.
Genau.
Viel wichtiger, als wen du gedraftet hast.
Genau. Ja, lass da mal ganz kurz einsteigen. Also eine Nebenfrage. Weil auch Teams oder generell wird so viel Wert auf den Draft gelegt und Draft-Picks. Und was ist deine Meinung zwischen der Free-Agent-Signing und dem Draft?
Oh, ich glaube, der Draft ist am wichtigsten für die Fans.
Ich glaube, der
Draft ist am wichtigsten für die Fans. Ich glaube tatsächlich, für den Erfolg von der Mannschaft sind die Free Agent Signings wichtiger.
100%, ich bin hier auch bei dir, Mann.
Weil ich sage ganz ehrlich, kein NFL-Spieler, der eine lange, große Karriere hat, hat seine beste Saison in seiner ersten Saison.
Genau.
Die zweite, dritte Saison, da ist, wo du dann wirklich den Spieler kennenlernst, wo wirklich dann der Schein ist. Und wenn er ein sehr, sehr guter Spieler ist, dann kann er dieses Level dann über mehrere Jahre halten oder noch verbessern.
Mhm.
Ich glaube, mit dem Draft ist es am wichtigsten, dass so längerfristig gedacht wird. Und ich glaube, das fällt vielen Teams eben immer schwer, sozusagen im Draft nicht die fancy Entscheidung zu treffen, sondern die Entscheidung zu treffen, die längerfristig der Mannschaft helfen, die Nachwuchslücken schließen. Und schau dir mal eine Mannschaft an, wie zum Beispiel Green Bay. Ja. Mhm. Green Bay schafft es ja immer wieder, dass sie es hingekriegt haben, dass der nächste Quarterback 2-3 Jahre hinter dem vorherigen Quarterback noch lernen kann und dann bereit ist.
100%.
Und ich glaube, wenn du so langfristig denken kannst in deiner Organisation und dann die Immediate Needs mit starken Free Agents füllst, dann hast du wirklich ein Rezept für Erfolg.
Glaube ich auch, Mann, Alter. Ich denke, es ist schwierig, außer du bist natürlich ein Top-Talent, Top-15-Pick oder was auch immer, oder First Round, dass du reinkommst und direkt produzierst.
Ja. Yeah.
Aber so ist oftmals so das Mindset, dass du da, wir haben diese ganzen neuen Rookies und die werden jetzt unser Team, Alter, wird komplett neu und viel besser sein wie letztes Jahr. Glaube ich nicht, ne? Weißt du, das ist die Seltenheit, dass das passiert. Die meisten Jungs, die kommen da rein und die kennen das System noch nicht, die kennen ihre Teammates noch nicht, die haben noch nie NFL-Football gespielt, daher ist da eine Learning Curve und das dauert normalerweise Spiele, Monate, was auch immer, Jahre, bis du da ankommst und dann auf diesem Level mitspielen kannst. Daher finde ich, wenn du immediate fix willst, dein Team besser machen willst, dann sollst du irgendwelche Free Agents machen, die es bewiesen haben und gezeigt haben, so, hey, ich bin ein Difference Maker in diesem Game.
Ja, genau. Am besten du holst Free Agents, die in Deutschland angefangen haben, Football zu spielen, die gerade unemployed zu Hause auf der Couch sitzen. So, das sind die du wirklich holen
musst. Das sind die du willst, Mann.
Das sind die du brauchst, baby. Let's go.
Oh, shit.
Ja, das ist sehr unbiased, aber es ist tatsächlich so. Also der Druck, das ist ja auch nochmal extra Druck, den dann auf die Jungs aufgebaut wird, weil hey, du bist First-Round-Pick, du musst jetzt hier den Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, das ist eine Mannschaft, das ist ein Mannschaftssport, Mann. Das ist ein Mannschaftssport und es sind Organisationen. Das ist so wie in der Businesswelt auch. In der Businesswelt reicht es auch nicht, dass du jetzt irgendwie einen neuen CFO eingestellt hast und über Nacht wird alles besser.
Ich fühle mich scheiße. Also ich fühle mich echt schlecht für oftmals diese Top 5 Draftpicks, diese Quarterbacks, vor allem Quarterbacks, die dann gedraftet werden mit der Expectations. Du kommst jetzt rein und du wirst unser Savior. Schau dir Bryce Young an vom letzten Jahr. CJ Stroud war eine Anomaly. Aber CJ Stroud, da kommst du, da ist ein Grund, warum du der First Overall auf das Team mit dem First Overall Pick warst. Yeah. Weil es keine gute Organisation ist. Und dann wirst du als erster Draft Pick da ins Feuer geschmissen. Und dann, wenn es nicht läuft, wie es laufen soll, ist natürlich nicht. Ich habe keinen Support Cast um mich rum.
Ja.
Weißt du, ich habe niemanden, der mir hilft. Weißt du, sowas,
Ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied zwischen CJ Stroud und Bryce Young. Also klar sind es unterschiedliche Spieler und alles, aber ich glaube, die Organisation, wo CJ Stroud gelandet ist, hat einiges richtig gemacht drumherum. Also ja, die haben ihm, glaube ich, versucht, Protection zu geben. Ich glaube, da ist ein Plan da dahinter und du merkst es auch, dass sie sehr strategisch agieren in ihren Free Agent Signings etc. Und bei den Panthers waren einfach zu viele Lücken, die du dann gedacht hast, die kann Bryce Young mit seinem Talent füllen. Aber alleine kannst du, also als Quarterback alleine kannst du nicht eine ganze Mannschaft reparieren.
Das darf man. Ja, Texans haben auch den richtigen Mann am Lenkrad, Mann. Daher. So.
Wer ist da am Lenkrad? Sein dein Boy?
Ja, DeMeco Ryans, Mann.
Ah,
einer meiner Mentoren, Mann. Guter Mann, Alter. Guter Mann. Alrighty. Lass noch ein bisschen auf ein paar Fanfragen eingehen. Wir haben ein paar gute heute. Als erstes, Ed Phil Lamb fragt, was wäre heute eure Lieblingsposition?
Ja,
der ist nice.
Ich glaube, ja, go ahead, fang mal an.
Digga, wenn ich heute noch mal entscheiden könnte, ich wäre Pass-Catching-Tight-End.
Safe.
Ja.
100%ig. 100%ig.
Mismatch, du gehst gegen Strong Safety, Alter.
Ich hab gerade auch überlegt. Ich habe überlegt, Wide Receiver, weißt du, ich meine, weil so das bockt, so ein bisschen Routen laufen, Bälle fangen und so weiter, ein bisschen Diva sein. Aber eigentlich ist es tatsächlich der Pass-Catching-Tight-End, der den geilsten Job hat. Weil gelegentlich darfst du noch ein bisschen blocken, du darfst noch ein bisschen physisch werden, every now and then. Aber deine Matchups sind sehr nice und du musst nicht denselben. Digga,
deine Matchups sind die besten. Du hast immer eine. Alter, Strong Safety sind. Oder Free Safety, wer auch immer welche. Ja. Die sind normalerweise. Die sind mehr Tackler, die sind mehr in the box, die sind mehr. Die sind nicht jetzt ein Corner, die sind nicht dafür gemacht zu covern. Also die sind okay, aber. Alter, als Pass-Catching-Titan, wenn du gute Routen laufen kannst, Digga, das ist ein Nightmare.
Oder du gehst da raus und auf einmal steht ein Linebacker auf dir und du weißt, es ist Money-Time, Digga, let's go. Du hast da noch, wenn du dann noch einen Quarterback hast, dessen Vertrauen du hast, Digga, und dann machst du die Tom Brady, Gronk, die Patrick Mahomes, Kelsey-Combo, genau. Die Kittle-Combo und gibst Gas, Mann.
Mhm. Ich denke, das ist so ein bisschen die Position. Alrighty. Ed Sören, gibt es ein Play, das du nie vergessen wirst? Er macht es nicht spezifisch. Ich glaube, es kann positiv oder negativ sein.
Ja, ich glaube einige. Also erster Touchdown.
Ja,
das ist ja easy. Weißt du mal, kannst du nicht vergessen. Ich habe zum Beispiel den Walk-Off Touchdown mit Josh Jacobs.
Der war nice letztes Jahr.
Gegen die Seahawks. Das war nicht letztes Jahr, das Jahr davor, gegen die Seahawks. Das war krass, weißt du, ich meine, weil das ist so ein Moment, Digga, wir sind in Overtime, wir laufen den Ball schon voll, das ganze Game, und dann ist es ein Play-Action, also ein Fullback-Lead, Play-Action-Pass eigentlich gewesen, und Derek checkt es aber zum Run. Ich so, okay, ja gut, dann shepherd's jetzt kurz und dann holen wir uns unsere 4 Yards und ich gehe da hoch, bam, ich gebe dem Linebacker eine, weißt du, ich merke, ich kontrolliere ihn, der kommt nicht weg, so, ich drive weiter und ich sehe nur noch Josh an mir vorbei
clean,
zwischen
Alter.
1-2 auf den Safety,
oder?
Und untouched bis zur Endzone, Mann.
Nice,
gone, out of there. So, nice. Solche Momente, gerade diese großen Plays, es bleibt im Kopf, Mann. Letztes Jahr gegen die Chiefs, selbes Ding, wir laufen den Lead, wir nehmen es nach außen, Ich gebe dem Cornerback eine und Samir geht 60 Yards und wir knien den Ball ab danach, weißt du, ich meine so.
Nice.
Das sind solche Momente.
Das ist doch auch so Fullbacks Dream, Alter. Du oder was auch immer, das Play bounced da draußen und dann 1-on-1 gegen Corner und er so, Augen werden groß.
komm her, Digga.
nice. Ja, ich habe auch ich habe einige auch, aber ein Play, was mir auf jeden Fall, was wahrscheinlich mein Lieblingsplay ist, das war 2018er die Saison, wo wir auch, 2019er, sorry, das Jahr, wo wir in den Super Bowl gekommen sind. Erste Play der Saison, erstes Game der Saison, erster Punt-Rush der Saison. Und ich hatte das Ding gescoutet, ich wusste ganz genau, was der ihr Wing, wie der Block protected und mein Coach und ich haben die Woche drüber geredet, so, ey, wenn der Junge cuttet nicht, wenn du ihn rusht und du richtig ordentlich kommst, du kannst ihn nach hinten drücken und das Ding blocken. Und ich hatte die ganze Woche habe ich es visualized, ich habe die Nacht davor davon geträumt. Erster Punt-Block der Saison. Ich leine mich aus, ganz nach außen. Snap, richtig gut getan. Guter Get-Off durch den Wing. Ich habe ihn 5 Yards nach hinten geschoben, Arm hoch, das Ding geblockt, Alter. Und einfach, dass das alles so zusammengekommen ist, wie ich mir genau vorgestellt hatte. Ah. Krasses Play.
Ja, das also ist crazy.
Das ist so das One Play.
Ich glaube, so ein geblockter Punt ist halt auch einfach was Besonderes, Mann. Das ist, da kriegt man
Momentum
nicht viele davon.
Momentum Changer auch, weißt du.
Und es ist ein Momentum Changer, Career Changer auch. Danach, wenn du es einmal auf dem Tape hast, dass du jemand bist, der einen Punt blocken kann, dein Special Teams Value ist für den Rest deiner Karriere da oben.
Was denkst du, warum ich so lange gespielt habe? Digga, mein allererster Punt-Block halt, da hat mir bestimmt danach, das hat mir wahrscheinlich meine Contract-Extension gegeben. Ich hatte meinen ersten Punt-Block hatte ich gegen den Rams, wo wir so einen Stunt gelaufen sind, so ein Pick-Play um den Center rumgelaufen. Und ich habe mich so rumgebeugt, habe das Ding geblockt gegen die Rams damals. Und das war in meinem Contract-Year. Danach drei Jahre Vertrag unterschrieben.
Ey. Show me the money.
Show me the money, baby. Ja, der war gut. Alrighty, haben wir noch Zeit? Ja, lass mal.
Ja, komm, lass durch mal.
Ist alles gut. Jupsen, das ist ein guter Name. Er fragt, das ist eine gute Frage. Würdest du lieber einen teamfreundlichen Deal oder Max Money nehmen?
Also, Bro, wir
wissen beide die Antwort.
Ich sag dir ehrlich, Max Money.
Keine Frage. Leute.
Es gibt immer, Bro, die Teams haben Geld. Es liegt nicht am Geld. Die können mehr Geld finden. Es gibt immer genügend Geld, dass sie irgendwoher können die das Geld immer noch nehmen. Die können auch über das Geld, das sie haben, drüber gehen und das umstrukturieren und sowas. Am Geld liegt es nicht. Immer wenn die sagen so, oh ja, das Geld, das schadet mal noch der Mannschaft, glaube ich nicht, Mann. Das ist Cap, es gibt Wege, das umzustrukturieren. Du kannst mir das Geld auch einfach sofort bar auf die Hand geben. Du kannst alles umschieben in einen Signing-Bonus, weißt du, ich meine?
Ja.
Aber das ist halt, das wollen die Teams ja nicht. Die wollen ja nicht das Geld dir schon gegeben haben, wie im Fußball, wo du dein Geld garantiert bekommst, so. Weil die sagen, oh, was passiert, wenn sie nicht diese Leistung aus dir wieder zurücknehmen können, ja? So, wenn du dich verletzt, wenn irgendwas passiert, wenn du nicht die Leistung abbringst, wie sie sich vorstellen, so, dann wollen die Möglichkeit haben, das Geld wieder wegzunehmen.
Ja.
Und deswegen sage ich dir immer, Bro, ich habe es dieses Jahr im eigenen Körper erlebt, ja, die Loyalität, die du einer Organisation zeigst, die können die gar nicht dir erwidern. Die Struktur ist nicht so gebaut, das ist ein Businessmann. Und jeder in diesem Business muss in seinem eigenen besten Interesse handeln.
Das ist das Keyword, bestes Interesse, Mann. Und du hast eine sehr geringe Zeit in dieser Liga, wo du das meiste aus dir rausholen kannst, vertraglich. Daher, wenn du hast deinen Rookie-Vertrag normalerweise für 3-4 Jahre und dann hast du da normalerweise 3-5 Jahre danach, wo du Max Money machen kannst. Danach bist du washed up und wahrscheinlich wollen sie dich gar nicht mehr zahlen.
Genau.
Alter, hol das Maximale raus aus dieser Zeit. Weil danach, Alter, wenn du nicht mehr die Leistung, die das ist denen doch völlig egal, Alter. Die cutten dich, Alter, so schnell sie möglich können. Die suchen ständig dein Replacement. Von daher würde ich mich auf jeden Fall nicht schlecht fühlen. Sag, Alter, gib mir das Max, hundertprozentig mal.
Nee, das ist was echt, wirklich, also mein jüngeres Ich hätte das, glaube ich, nie verstanden und nie so unterschrieben oder supported. Aber es hat einen Grund, warum das dir jeder Veteran sagt, mit dem du redest, und es hat einen Grund, warum Leute sagen, hey, das ist ein Business, vergiss nicht, das ist ein Business, weil so funktioniert das Ganze, Mann. So ist diese Liga aufgebaut und jeder in so einer Situation, das ist, glaube ich, ich habe es gerade erst in der Grad School Online-Class gehabt, Game Theory, jeder Spieler in so einem Spiel muss so agieren, dass er für sich die beste Entscheidung trifft und annimmt, dass die andere Person die beste Entscheidung für ihre Seite trifft. Ja.
Genau.
Du kannst nicht erwarten, dass jemand aus Mitleid oder aus irgendeinem Gefühlslage oder sowas ihre Entscheidung ändert, um dir zu helfen.
Nein,
so.
Das ist nicht so. Das ist auch nicht in der Natur des Menschen so. Das ist
aber nicht. Max Money, Mann. Max Money, gib mir das Geld. Gib mir das Geld jetzt. Und ihr figuret es out. Ihr findet mehr Geld irgendwo.
100 Pro. Alter, schau mal, da sind Teams wie Alter, wer ist das denn? Chiefs? Oder da, ich weiß noch damals, als ich bei den Cowboys war, jeder einzelne von den O-Linemen war an einem 100-Millionen-Dollar Contract. So, wie funktioniert, und dann war Tony Romo noch da. Wie funktioniert denn das? Weißt du, da sind irgendwelche, da gibt es Wege drumherum.
Exactly.
Dieses, weißt du, schon team-friendly Deal. Also daher ist es auf jeden Fall keine Frage, aber bringen wir das Ding nach Hause, oder?
Ja, gerne, gerne. Wir können aber auch noch eine Frage machen, Mann, willst wie du willst. Ja, komm, wir sind schon dabei, weil es ist mal gute drin.
Jeez. Okay. Henning, wow, Henning Mönch fragt, der größte Angstmoment in der Karriere? Sag mal, Karriere durch hinweg, muss nicht nur NFL sein.
Karriere durch hinweg. Nee, ich glaube tatsächlich, als ich mein Schulterblatt gebrochen habe in meinem Rookie-Year, weil ich hab den Hit gegeben, pow, und dann lag ich da und ich habe mir irgendwie mein Labrum oder sowas, AC-Joint-mäßig bisschen was an der Schulter getan und war ein bisschen langsam am Aufstehen und bin so ein bisschen so schmerzverzerrt mit einem Arm, der so lobmelig runterhängt, so zurück ins Hallo. Und Tom Brady guckt mich an und sagt so, you okay? So, weißt du, ich meine, so, weil wir sind an der 1-Yard-Linie, weißt du, ich meine, wir sind an der 1-Yard-Linie, so, wir wollen jetzt scoren, so, der so, Bro, alles in Ordnung, so, weißt du, ich meine, was ist los mit dir? Ich so, ja, nee, alles cool.
Ich so, ja, weißt du, I'm good. Ich hab das gesehen und du hast ja noch ein Play gespielt, ne?
Zwei Plays, ja.
Digga, du bist irre, Mann.
Aber das war so ein Moment, ich hab gedacht, hey, okay, krass, ich habe jetzt eine Verletzung, aber ich weiß noch nicht, wie schlimm die ist. Und ich will jetzt aber die Mannschaft nicht enttäuschen und ich will die Jungs nicht enttäuschen und ich will auch nicht wieder zurückgeschickt werden nach Deutschland. So, ich hab's in den aktiven Kader reingeschafft, weißt du, ich meine, ich bin hier. So, ich will das jetzt nicht wegwerfen, weißt du, ich meine, ich will es jetzt nicht versauen, vergeigen, wie auch immer man es nennen will.
Ja.
Und ich glaube, da, das war ein bisschen Angstmoment auf jeden Fall.
100 Pro, Mann, Digga, der ist krass. Alter, ich weiß ganz genau, ich weiß den genauen Moment, Mann. Ich habe das Play
Wir haben noch gescored, zwei Plays später. Shoutout an Brandon Bolden, Mann.
Nice. Alright, größter Angstmoment für mich. Man, da gibt's einige. Muss ich mich überlegen. Ich denke, der Kreuzbandriss war ein riesiges Ding.
Ja. Yeah.
Wo ich auf jeden Fall gedacht habe.
Kreuzband, Mann.
Ich dachte, weil vor allem, das war mal im Senior Year, weißt du, es war. Ich dachte es vorbei. Ich dachte, Football ist auf jeden Fall gegessen so für mich. War ja glücklicherweise nicht so. Aber weißt du, was auch ein Moment war für mich, der ein bisschen tough war, wo die Niners mich geholt haben. Ich habe nicht wirklich Angst gehabt. Also ich war damals ja bei den Cowboys auf dem Practice Squad und Niners haben mich angerufen und einfach dieses Ungewisse, Mann. Dieses, Alter, wir haben Flieger für dich gebucht, du bist in 3 Stunden auf dem Weg zu uns. So, Alter, bin da alleine, ich so, was geht denn ab, Alter? Weißt du, dieses einfach ins Ungewisse reingehen, Mann. Weil ich habe mich hier comfortable gefühlt, ich dachte, ich hatte was Okayes, ich war langsam so auf dem Weg, was mit den Cowboys aufzubauen. Aber dann einfach zu sagen, Alter, screw it, okay, neue Opportunity und einfach Kopf als erstes reinspringen. Und das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, ich würde nicht sagen Angst, aber auf jeden Fall so ein bisschen ins Ungewisse, wo ich so ein bisschen gezweifelt habe, Alter, ist der richtige Move jetzt?
Ja, das ist, ich meine, dieser Sport konfrontiert dich, glaube ich, damit einfach immer wieder. Ach, dass du immer wieder vor diesem Ungewissen stehst, von einem neuen Anfang, von einer neuen Situation und du trotzdem auf dich einfach vertrauen musst. Und das ist nicht immer leicht. Es fällt leichter, wenn du weißt, dass du so die richtigen Sachen machst.
Ja.
Aber immer wieder so dieses Ungewisse vor dir zu haben, ist, glaube ich, einfach ein Teil von dem Leben in dieser Liga.
Hundertprozentig, Mann. Alles klar, lass das Ding ausrunden mit der letzten Frage hier von Fabi H97. Was ist euer Mindset nach großen Niederlagen beziehungsweise großem Erfolg? Ja, auch gute Frage. Kann ich kurz zu reden? Und ich würde das wirklich, das sind zwei Games, die aufeinander folgten. 2019 NFC Championship gewonnen.
Damn.
Riesenerfolg, Euphorie, Party. Wir sind auf dem Olymp. Wir gehen zum Super Bowl. Krass, Mann. Es war ein Riesenmoment, Mann. War heftig. Wir haben so viel Confidence einfach in uns selber. Wir haben gedacht, Alter, wir gewinnen jetzt das Super Bowl und es wird so krass. Und dann natürlich 2 Wochen später im größten Event des Jahres, im Super Bowl dann zu verlieren, das war tough.
Mm.
Das war tough, Mann. Mindset-mäßig. Im Gewinnen war das Mindset so, Alter, wir gewinnen alles jetzt. Aber dann im Verlieren war das Mindset so, boah, der war tough. Das war auf jeden Fall tougher wie ein normaler Loss. So, weißt du, wo du dann für ein paar Tage, Alter, wahrscheinlich sogar ein paar Wochen, die denkst so, Alter, wir waren so close, Alter. Wir waren so close. Das ist komplett. Und dann, du bist ja Super Bowl Champion forever. Für dein Leben, Alter. Das kann dir niemals jemand mehr wegnehmen. Also da war das Mindset schon mehr so ein bisschen auf jeden Fall, war tougher zu überkommen, aber. Ja.
Ja, das stelle ich mir auch sehr schwer vor. Sage ich dir ehrlich. Also, wenn du eben verstehst, wie viel wirklich reingeht in so eine Saison allgemein, einfach eine normale Saison, und dann noch einen Playoff-Run da dahinter zu setzen, wo du dann mal wirklich gegen die besten Mannschaften spielst, die Mannschaften, die es wirklich genauso wollen wie du, die genauso dialed sind wie du, wo auch alles sitzt. Niemand kommt so weit in der Saison, ohne dass wirklich jeder Mannschaftsteil wirklich Gas gibt. Ja, also wegen der Regular Season spielst du immer mal wieder gegen Mannschaften, wo es einen Mannschaftsteil gibt oder einen Teil von deren Game, der nicht vollständig ist, wo du merkst, okay, ey, die haben eine starke Offense, aber ihre Special Teams bauen scheiße oder die Defense ist nicht so knackig oder läuft nicht so rund. Aber ich stelle mir vor, eben, wenn du wirklich dann im Playoff-Run bist, dann musst du wirklich, dann ist jedes Game ein richtiges Battle, wo jeder Spielzug ein richtiges Battle ist. Da ist kein Ausruhen, keine easy Matchups mehr.
Genau.
Und dann so nah dran gewesen zu sein und zu verlieren, ist
schwer. Weißt du noch, wie knapp das Ding war? Wir waren mit 6 oder 5 Minuten im Spiel, waren wir mit 10 Punkten vorne, ne? Und das war damals, ich hatte ja komplett alle Leute, meine Eltern, alle meine Brüder, ich hatte 14 Leute im Stadion, mir zugucken, von überall. Und die sind schon zu meiner Frau gekommen in den Stands und haben gesagt, hey, macht euch schon mal ready.
Yeah.
Wir kommen schon mal, hier geht die runter aufs Feld, haben denen gezeigt, wo der Weg aufs Feld ist für Konfetti und alles.
Ah.
Es war so, Digga. Alter, stell dir mal vor, da wird dir das Herz rausgerissen, Mann. Und dann, Alter, aber ey, du musstest den geben, Alter, Mahomes ist durchgedreht, ey, und dann haben die den.
Ja, also so krasse Niederlagen hatte ich leider noch nicht. Ich hatte viele Niederlagen einfach insgesamt und ich glaube, ich habe lange Zeit, glaube ich, den falschen Weg gehabt, damit umzugehen. Ich bin dann immer sehr so super selbstkritisch, super schlecht drauf, super down auf alles, richtig aggro für ein paar Tage, schlecht gelaunt, auch zu Hause, so nichts bringt mich zum Lachen. Direkt am Überdenken und negative Gedankenspiralen und sowas. Und ich glaube, jetzt gegen die letzten Jahre hab ich da von anderen Veteranen eingebläut bekommen, hey, so, das hilft dir nicht. Fokussiere auf das, was es hilft. Was hilft, ist, wenn du genau analysierst, okay, was kann ich besser machen?
Genau.
Und dann weiter. Weiter. So, du kannst da nicht irgendwie so lange das in dich reinfressen und schlecht drauf sein oder sowas, weil das raubt dir im langfristigen dann Energie. Ja. So tust du dich dann bist du abgebrannt bei Woche 10, 12 oder sowas, wenn du jedes Mal, wenn du verlierst, so das ewig in dich reinfrisst und deswegen tagelang schlecht drauf bist. Das heißt, heutzutage würde ich sagen, hey, ich würde aus einer Niederlage versuchen, einfach zu lernen und weiter geht's. So, insgesamt musst du trotzdem Spaß haben, ob Niederlage oder keine Niederlage. Spaß ist vielleicht das falsche Wort. Joy, ja, Joy wäre vielleicht das Wort, was ich auf Englisch benutzen würde.
Ja, yeah,
Dass du eben einfach den.
Genau. Du musst aus, ich denke, du musst beiden aus Niederlagen und Erfolg.
Siegen.
Du musst einfach lernen aus beiden. Weil beide sind nie perfekt, aber diese Niederlagen, das sind wirklich die Dinge, wo du am meisten lernen kannst, so weißt du, und auch über dich selber. Daher würde ich sagen, im Endeffekt, nimm es für was es ist, weil im Football, du wirst einiges verlieren. Aber versuch das einfach nicht persönlich zu nehmen, würde ich sagen, ne? Du analysierst, hey, was ist falsch gelaufen? Das ist okay. Nächstes Mal versuchen wir das besser zu machen. Und so, ich denke, das ist so das Mindset, was
ist da ist. Das ist doch ein gutes, Das ist noch ein gutes Schlusswort. Das ist noch ein gutes Wort zum Sonntag hier am Ende.
Sehr gut.
Alright. Ich würde sagen, wir sind durch. Baby. Bring it home. Ich halte es mit den Worten, wo wir gerade drüber geredet haben, Mann. Lernt aus euren Fehlern und lernt aus euren Siegen. Es macht mehr Spaß, aus Siegen zu lernen, als aus Niederlagen. Das heißt, ich hoffe, ihr gewinnt weiter und wir geben auch unser Bestes hier, weiter zu gewinnen. Es macht super Spaß, Mann. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Noch eine Folge Game Changers. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin.
Macht's gut, Leute. Hau rein.